Über das eigene Werk haben Künstler mehr Kontrolle als über den eigenen Tod und trotzdem ist die Geschichte voll von unvollendeten Symphonien, im Satz plötzlich abreißenden Manuskripten und Gemälden, deren Grundformen vergeblich auf Farbe warten. Jane Austen konnte Sanditon nicht vollenden, 6 der 30 Pilger aus Chaucers Canterbury Tales bleiben stumm, das Mysterium um Edwin Drood haben verschiedene Autoren auf ihre eigene Weise aufgeklärt, während Charles Dickens schweigen musste. Der britische Autor Julian Barnes will sich diesem Risiko nicht aussetzen. Sein 15. und nach eigenen Angaben auch letzter Roman Departures ist pünktlich zu seinem 80. Geburtstag erschienen. Im Jahr 2020 wurde er mit einer seltenen Art von Blutkrebs diagnostiziert. Im Buch reflektiert er seine eigene Vergänglichkeit und grübelt über die Macht und Grenzen der Erinnerung. Wie so oft in seinem Werk rennt er gegen die Mauern an, die Genres und Spielarten des Romans trennen. Abschiede steht zwischen Belletristik, Autobiografie und Essayistik, sammelt Aphorismen und Anekdoten von Marcel Proust, Nietzsche, Flaubert, François Mauriac, Rimbaud, Baudelaire und Hieronymus Bosch, aber auch wissenschaftliche Erkenntnisse und politische Beobachtungen, Tagebucheinträge und Fiktion. Barnes verspricht früh, er würde noch eine Geschichte erzählen und plötzlich tauchen dann zwei Figuren aus dem Nebel auf, Jean und Stephen, zwei frühere Freunde und Oxford-Kommilitonen, die einander in ihrer Studienzeit liebten, sich Jahrzehnte aus den Augen verloren und jetzt durch Romanhauptfigur Julian doch noch zu einer späten Ehe zusammenkommen. Lange hält sie nicht, es ist alles eitel, wir haben diesen letzten Roman gelesen und wie das denn Finn Benkert?
Und Lukas Bawenschik, Lukas, was benutzt du am liebsten, um in Erinnerungen zu schwelgen? Bist du da klassisch unterwegs und tauchst das Madeleine in deinen Café oder schaust du Bilder an, schaust du in den Himmel? Wie hältst du es mit den Erinnerungen, mit den IMAs?
Madeleines finde ich tatsächlich gar nicht so furchtbar lecker und es gibt hier diese Passage, wo Barnes dann auch schreibt, ja, okay, vielleicht ist es doch nicht so spektakuläres an etwas aufgeweichtem Küchlein oder sowas. Ich habe immer wieder versucht, meiner Erinnerung irgendwie beizustehen, zum Beispiel mit Tagebüchern oder sowas, aber ich merke dann immer, ich schreibe die so, wie andere Leute zum Zahnarzt gehen, so alle 6 Monate und ohne große Begeisterung. Das heißt, meistens ist es einfach so ein trübes Herumfischen und sich auch so ein bisschen der Zufälligkeit des eigenen Gedankenstroms aussetzen, höchstens halt zu Büchern oder zu Filmen oder was auch immer man gerade passagenweise zitieren möchte, dazu greife ich dann aktiv. Also ich bin schon auch jemand, der dem Bewusstsein und der Erinnerung nicht so wahnsinnig viel zusätzlich zur Hilfe kommt, sondern der das auch einfach so ein bisschen als eigenen Apparat begreift. Führst du Tagebuch? Hast du irgendeine besondere Beziehung zu deiner eigenen Vergangenheit?
Nicht wirklich. Ich habe immer mal mit dem Gedanken gespielt, Tagebuch zu führen, aber was ich jetzt angefangen habe, ist einen Briefwechsel zu führen mit einer guten Freundin, die in Leipzig lebt. Und ich spiele so ein bisschen mit dem Gedanken, dass man da irgendwann auf so eine Korrespondenz zurückblicken kann und auch mal wieder eintauchen kann in, wie es vielleicht mal war oder wie man dargestellt hat, dass es mal war.
Das heißt, du hoffst, dass irgendwann dann so die Briefwechsel 2025 bis 2047 oder so irgendwo bei Suhrkamp erscheinen oder so in der Benkert-Gesamtausgabe?
Das ist tatsächlich etwas, wo ich häufig mal mit Freunden drüber gewitzelt habe, so über die Frage, was wird so die Entsprechung des gesammelten Briefwechsels sein? Werden irgendwann so WhatsApp-Chats archiviert werden und herausgebracht werden und dann rätseln Leute, was man da wohl gemeint haben könnte, als Lukas und Finn über folgende Sache gesprochen haben.
Naja. Ich meine, es wurden doch schon irgendwie Jan Böhmermann-Tweets oder sowas als Buch veröffentlicht. Das heißt, dem steht ja eigentlich auch nichts mehr im Weg. Finn, wir haben beide keine besonders ausgeprägte Beziehung zu Julian Barnes, oder?
Nein, also das ist ein Autor, wo ich mir immer bewusst war, dass er existiert. Und ich habe tatsächlich so in meiner formativen Zeit als Teenager, also zwischen so 13 und 18, als ich wirklich auch viel gelesen habe und man sich so seinen Literaturgrundstock angeschafft hat, tatsächlich The Sense of an Ending gelesen, weil das tatsächlich im englischen Buchregal in unserem örtlichen Kaufhaus vorhanden war und ich das Buch sehr, sehr ästhetisch fand. Und auch jetzt beim Wiederlesen einfach ein sehr schön haptisch erfahrbares Buch fand. Und das hat mich schon sehr beeindruckt als Teenager, weil es so ein bisschen losgeht als so eine Art American Pie Variation, aber einfach in einer sehr, sehr hochgestochenen Sprache und mit sehr viel Reflexion über Literatur und Zeit an sich und dann auch zu einem tragischen Kern kommt und das hat mich schon bewegt, aber es hat jetzt nie dazu geführt, dass ich gesagt hätte, oh, Julian Barnes, da muss ich alles von lesen. Vielleicht auch, weil er mir im Studium nie begegnet ist und wirklich eher so eine Fußnote war. Und Leute immer meinten, ja, Postmoderne, da gehört auch Julian Barnes zu, aber wir wollen lieber reden über Paul Auster oder Christian Klacht oder was weiß ich.
Ja, ich meine, er selbst ist ja mit Martin Amis ganz gut befreundet, den ich auch so ein bisschen in dieser Kategorie sehe. Ich persönlich habe tatsächlich geguckt und habe nur Keeping an Eye Open von ihm im Regal stehen, also seine Essay-Sammlung über Kunst, und das fand ich immer interessant, und das lebt auch stark von dem, finde ich, was sein Werk ja auch irgendwie prägt, diese Frankophilie, diese Vermischung von französischer und britischer Literatur. Also wenn man seine Biografie so schnell überfliegt, dann stellt man fest, er wurde am 19. Januar 1946 in Leicester geboren. Wir wissen, sein 80. Geburtstag war jetzt vor ziemlich genau einem Monat, und seine Eltern haben beide Französisch unterrichtet, wodurch dann eben diese Frankophilie entstanden sind. Es gab bei ihm zwei Studiengänge, erst in Oxford Old Languages und dann eben die Ausbildung im Jura. Er hat jahrelang als Lexikograf für das Oxford English Dictionary gearbeitet, hat auch sich als Kritiker versucht für Zeitungen, für das Fernsehen später, und es gab dann 1980 sein großes Debüt mit Metroland und seinen Durchbruch mit Flauberts Papagei. Und ich persönlich hatte dann genau die Bücher, die du auch gerade beschrieben hast, wahrgenommen. Mit Vom Ende einer Geschichte hat er 2011 den Man Booker Prize gewonnen, und auch so spätere Veröffentlichungen wie vor allen Dingen Der Lärm der Zeit wurden dann noch so als literarische Ereignisse wahrgenommen, war mein Eindruck. Aber wenn ich jetzt sagen würde, das ist für mich als Autor immer irgendwie eine Fußnote gewesen, wie du das angesprochen hast, dann würde ich dem auch irgendwie zustimmen. Und ich habe das Gefühl, ich habe bei der Lektüre hier jetzt auch verstanden, warum. Denn es gibt immer so eine britische Tendenz, eine intellektuelle Tendenz in der britischen Literatur, wo man das Gefühl hat, man hat da so milde Repräsentanten von Bookishness, von dem Besuch in der Bibliothek, so menschgewordene Corduroy-Jackets irgendwie, die so aus Bücherregalen spawnen, so die Stephen Frys dieser Welt, die ich immer sympathisch und hier und da auch mal unterhaltsam finde, aber die für mich irgendwie immer, was heißt, keine Herausforderung waren, aber die für mich irgendwie immer zu milde und zu abwägend und vielleicht zu liberal waren. Und das ging mir bei Julian Barnes jetzt total so, dass ich diese große These, die ja auch neben vielen anderen im Raum steht, ist die immer wieder hervorgetretene Betonung, wir werden ja in posttragischen Zeiten, und er versucht dem Tod jetzt auch so mit einem milden Amüsement, mit Wittiness, mit trockenem Humor zu begegnen, und das hat die meiste Zeit für mich irgendwie nicht funktioniert. Überall da, wo er Scherze macht, wo er witzig sein soll, habe ich einfach das Gefühl, hier akzeptiert jemand den Ernst der Lage nicht. Und ich weiß ja, ein Roman oder ein Essay, das über den Tod schreibt, das muss nicht in Lähmung verfallen. Aber bei so viel sprachlicher Reflexion hätte ich mir schon gewünscht, dass er sich mehr Gedanken darüber macht, wie man sich dem Tod sprachlich annähert, wie man die Leerstellen, die er in die menschliche Existenz und die Verzweiflung, die er in manchen auslöst, diese Unfähigkeit zu schreiben in vielen, die er auch auslöst, so irgendwie ein bisschen näher zu betrachten. Also ich muss einfach sagen, ich habe nie so ganz zu dieser Perspektive des Autors gefunden. Wie ging es dir denn mit diesem sanften Humor, der alles bestimmt?
Der hat für mich größtenteils nicht funktioniert. Da stimme ich dir total zu. Ich glaube, ich war, bevor ich gleich zum Humor komme, ich war erstmal etwas abgeschreckt, weil ich hatte eben The Sense of an Ending noch so relativ im Kopf. Und das ist halt tatsächlich ein Roman. Also so da geht man diesen Pakt eben ein mit dem Autoren, und wir bekommen wirklich eine prosaische Erzählung. Und jetzt
und hier kann man streiten, oder? Ich habe auch gedacht, ist es ein letzter, wer weiß, ist es ein Roman?
Genau, ich würde sagen, es ist eigentlich ein Essay mit erzählenden Passagen zwischendurch, die sich aber auch so bewusst sind, dass die erzählende Passagen sind, dass ich hier wirklich eher die Klassifizierung des Essays anbringen möchte. Und als ich das verstanden habe, sage ich mal, nach so 20 Seiten, konnte ich mich dem Ganzen etwas besser nähern. Denn das Ganze geht eben los mit so, ich möchte es nicht halbgern, Überlegungen über Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit nennen. Aber ich jetzt als jemand, der sich im Studium sehr viel mit Autofiktion auseinandergesetzt hat und mit Erzählungen Erzähltheorie, da kommst du halt auf der Suche nach der verlorenen Zeit nicht herum. Und ich las diese ersten Seiten und ich dachte mir, aber Entschuldigung, Julian Barnes, das ist jetzt einfach hier nur noch mal paraphrasiert, was Serge Dubrovsky und Jeanette und Co. über Marcel Proust geschrieben haben. So, wen willst du damit jetzt noch hinterm Ofen hervorlocken? Und dann habe ich irgendwann verstanden, dass es da anscheinend auch so ein bisschen drum geht. Also dass Barnes, glaube ich, auch, und da kommt dieses Oxfordhafte, dieses Bookishness, was du erwähnt hast, schon wieder durch. Ich glaube, der erwartet wirklich, dass wir hier in einer Art Salon sitzen und wir alle auf dem gleichen Level sind und wir verstehen, dass das keine originellen Gedanken sind, die er da hat, sondern dass er wiedergibt.
Ja. Ich habe auch mich die ganze Zeit gefragt, vielleicht nicht, willst du mich eigentlich verarschen? Das scheint mir zu drastisch, sondern gut, du weißt offensichtlich auch, dass vieles davon trivial ist. Und ich habe schon auch überlegt, ist der das reflexive Moment, ist der Zugang zu einer Sprache über den Tod hier einer, der Kategorien wechselt, der sich selbst von außen betrachtet, der diese Vermengung der Genres, der Spielarten jetzt auch gebraucht, um etwas Indirektes, um vor allen Dingen Distanz zu schaffen und das Ganze dann irgendwann wegbrechen zu lassen oder es eben über Bande laufen zu lassen, sodass wir begreifen, das, was da an den Seitenrändern oder sagen wir in der Mitte des Buches passiert, das ist das Wesentliche. Aber irgendwie hat das für mich alles nie so ganz zusammengefunden. Es ist ein doch eher konstruierter Roman und man hat ja viel über Late Style geschrieben und bei Said oder bei Adorno oder sowas. Und da ging es dann auch oft um ein Werk, das gegen sich selbst gerichtet ist, so eine Implosion oder vielleicht auch so eine neue Unmittelbarkeit. Es fallen alle Barrikaden und alle Hemmungen weg. In einem letzten Werk kann man über alle Stränge schlagen, da kann man sich verlieren eben in dem, was man vielleicht irgendwie vorher an Barrieren vorher gesehen hat. Und all das erlebe ich nicht, sondern das ist wirklich irgendwie ein Roman, der fühlt sich für mich altersmilde an. Und diese ganzen anfänglichen Reflexionen über involuntary autobiographical memory, IAM, das dann im Wortspiel wie I am klingt und eine biblische Dimension hat und das HSAM, die highly superior autobiographical memory, das alles fühlte sich irgendwie so belanglos an. Und ich muss sagen, diese essayistische Dimension, die hat für mich nirgendwo so richtig hingeführt. Und auch in der Hybridisierung mit dem Biografischen, über die Überlegungen über die Corona-Krise und vor allen Dingen auch diese schrecklichen Überlegungen über das Politische. Also immer, wenn es dann noch um Brexit oder Trump geht, da habe ich schon die ganze Zeit das Gefühl, das ist einfach so, auch jemand, der sollte das vielleicht doch lieber auf Facebook schreiben oder irgendwie ein cooles Anti-Trump-Meme teilen auf Instagram oder so. Es fühlte sich alles so verzärtelt an und so, weißt du, das Intellektuelle, dem wird ja immer wieder vorgeworfen, es wäre so eine Lebensferne und es wäre so eine Milderung aller Schmerzen und aber damit auch aller Ausschläge der menschlichen Erfahrung nach unten und oben. Und das war für mich wirklich ein Roman, der in seiner Sprache weder die Liebe noch den Tod, weder den Himmel noch die Hölle so richtig zu greifen bekommen hat und eher wie so eine Guardian-Kolumne auf 160 Seiten dann funktioniert hat. Ja, und ich klinge so hart, es hat mich an manchen Stellen auch amüsiert, aber irgendwie, es fehlte mir was. Wer wäre ich zu urteilen, wie man über den eigenen Tod, über die eigene Vergänglichkeit schreibt, aber meine Antwort und meine Perspektive wäre in jedem Fall, das muss ich hervorheben, eine andere als die hier.
Es wirkt halt alles so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich fand sehr spannend, dass du Adorno und Co. gerade erwähnt hast, weil ich habe das Gefühl, Barnes schreibt oder tut so, als leben wir noch in einer Zeit, in der es keine Möglichkeit gäbe, so hinter die Fassade eines Autoren zu gucken und als wäre der Autor in der Öffentlichkeit immer noch dieses heilige Werk, der seine Ideen hat und dann schreibt er die nieder und du als Leser darfst sie erleben und er nimmt dich jetzt hier das erste Mal so mit hinter die Kulisse und erzählt dir, nein, also ich gucke mich natürlich auch in meinem Bekanntenkreis um. Und da hatte ich immer das Gefühl, dachte mir, ja, das wäre bestimmt 1970 auch richtig spannend gewesen, aber wir leben einfach in einer komplett anderen Zeit. Und ich glaube, dieses so stark anachronistische, weil es mit so einem Selbstbewusstsein passiert, hat mir dann doch irgendwie wieder Respekt abgerungen. Also es ist jetzt natürlich noch nicht ganz so Old Man Yells at Cloud, aber es ist wirklich so ein bisschen wie man es häufig auch, sag ich mal, bei älteren Autoren hat, Autoren, die nicht so ganz verstanden haben, dass sich die Zeichen der Zeit so ein bisschen weitergedreht haben.
Er müsste es ja wissen. Er hat schon 1989 geschrieben, bevor wir beide geboren waren. When I say I, you will want to know within a paragraph or two whether I mean Julian Barnes or someone invented. Also er weiß ja eigentlich um die Komplexität von Figurenkonstruktionen, von Identitätskonstruktionen, von Erzählerkonstruktionen im Roman. Und ich frage mich wirklich, was ihn dann dazu bringt, diese Art von Spielerei noch einmal aufzufahren. Ist es vielleicht auch so ein bisschen einfach ein Best-of? Einige der Romane werden nochmal erwähnt, also um Flauberts Papagei und Metroland und so geht's noch. Und es gibt auch andere Zitate und Verweise auf jeden Fall. Und diese Form ist vertraut. Also ist es auch das... Ist es so etwas Beruhigendes, dass man den Menschen auf den Weg geht, um zu sagen, hier habt ihr nochmal das, was ihr kennt, hier habt ihr nochmal das Vertraute, so ein Sedativum in Literaturform? Also das war auch ein Gefühl, das sich bei mir eingestellt hat, dass er schon auch Gewohnheit schaffen wollte.
Damit magst du recht haben. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich das ein bisschen zu hart formuliert finde an manchen Stellen. Wir müssen vielleicht kurz einmal auf das Ende und, sage ich mal, das Schlussargument auf seine Conclusio dieses Romanes kommen, wo er nämlich uns erzählt, wie er uns als Leser, LeserInnen wahrnimmt und wie er sich als den Autoren wahrnimmt. Und er sagt, ich hatte immer das Gefühl, wir beide sitzen an einer schönen Sommernacht vor einem Café oder nicht ganz Nacht, aber so, es wird so langsam Abend. Wir haben ein kaltes Getränk vor uns und wir erzählen uns Dinge und ich bin vielleicht schon so ein bisschen schläfrig und ich glaube, genau das soll dieser Roman sein. Ich glaube, es soll ein Gespräch mit einem alten Freund sein, wo es gar nichts macht, dass man sich die ähnlichen Anekdoten nochmal ein bisschen anderer Form erzählt. Und das würde sicherlich besser funktionieren, wenn wir eine Beziehung zu Julian Barnes hätten. Ich kann aber auch nicht von mir weisen, dass mich das am Ende doch ein wenig berührt hat.
Total. Gerade so diese allerletzte Passage, sein sanftes Verschwinden und diese Aufforderung, es endet ja mit dem ehrlich gesagt sehr schönen Satz und wenn es ein letzter Satz ist für eine Karriere, dann ist das ein guter letzter Satz. No, don't stop looking. Es geht darum, dass man von diesem Café aus beobachtet. Das ist die Beziehung zur Welt, das ist der Blick auf der Welt, das hast du schon ganz richtig beschrieben, dieses Café, und er verbindet damit ja auch vor allen Dingen etwas Egalitäres. Er verbindet damit, dass wir neben ihm sitzen. Er sitzt nicht auf der Kanzel, er predigt nicht zu uns herunter. Nun bin ich jemand, der so diese falsche Illusion des Egalitären, des Gleichwertigen auch immer so ein bisschen merkwürdig finde. Da, wo doch noch Hierarchien existieren, da werden sie vielleicht auch manchmal verschleiert. Wenn dein Chef zu dir kommt und sagt, wir sind doch alle gleich, dann würde ich sagen, ja, aber zeig doch mal deinen Kontostand und zeig mal deine Wohnung. Und das würde ich bei Julian Barnes vielleicht auch geltend machen wollen. Also ich weiß nicht, ob wir so gleich sind. Und wenn wir so gleich sind, dann würde ich mir vielleicht wenigstens, du weißt ja, dass man Figuren konstruieren kann, Mr. Barnes, dass man Identitäten, dass man Autorenpositionen konstruieren kann, dann würde ich mir zumindest so ein bisschen Kanzel und sowas wünschen. Also mir war das doch meistens zu plaudrig. Ich möchte im Roman doch auch irgendwie ein bisschen Pathos und Fallhöhe. Und er spottet so über Fire and Brimstone, aber so ein bisschen Feuer und Schmerz hier und da, da hätte ich gar nichts gegen. Also so wie du das beschreibst am Ende, so wie er das ja auch selber beschreibt, bleibt doch eigentlich dann vom Roman ein Kaffeeklatsch übrig. Und das ist mir zu wenig. Ich will noch vielleicht gleich, irgendwann müssen wir auf die positiven Aspekte kommen, aber erstmal möchte ich so meine grundsätzliche Skepsis gegenüber dieser Methode einfach zum Ausdruck bringen.
Ich glaube, ich sehe es ähnlich wie du. Ich hätte auch irgendwie sehr viel mehr Pathos in diesem Roman, der sich dann auch noch Departures nennt und dieses Cover hat und auch wirklich angekündigt wird als ein letzter Roman. Ich habe mir auch mehr Pathos erwartet oder ich habe mir ein bisschen mehr Sentimentalität erwartet und ich habe das Gefühl, dass der Pluspunkt des Romanes ist, dass es dir genau das nicht liefert. Also das ist einfach eine sehr, sehr abgeklärte Sicht auf das Ende, auf das Sinn eines Endes liefert. Und das funktioniert in Teilen auch, weil er nimmt dir ja so ein bisschen die Angst vor vielen Dingen. Er sagt einfach, hey, weißt du, jeder zweite Brite erkrankt an Krebs. Das ist halt so. Und da können wir alle nichts für. Klar, vielleicht hat er...
Haben wir Glück gehabt, dass wir keine Briten sind.
Genau, und ich verstehe diesen Gedanken, dass er uns so sagen möchte, weißt du, der eine hat vielleicht ein bisschen mehr geraucht als der andere hat ein bisschen mehr getrunken, aber es ist am Ende eigentlich egal. Und das ist ja so, sag ich mal, auch der Punkt dieses Romans. So am Ende, the universe does its thing, ist so ein Satz, der hier häufiger sein wird. Und ich kann mir sehr vorstellen, dass das für manche Leute irgendwie tröstlich wirken kann. Man kann es aber natürlich auch genau andersrum sehen und einfach sagen, das ist so ein bisschen, ja, auch fast so eine neoliberale Idee von wegen, naja, hättest du dich mal, also so, die Sachen passieren halt, ne? Doofe Sache.
Ja, das Naturalisieren, und es ist ja auch so ein bisschen, hat Nietzsche zitiert, es sind auch ein bisschen so die letzten Menschen, die hier angesprochen werden. Oder man hat das kleine Gift für den Tag und das kleine Gift für die Nacht und seine Laster und so, und am Ende entschläft man irgendwie sanft. Also ich verstehe schon, dass es ihm auch darum geht, gegen das Raging, wenn man in die Dark, Dark Night geht, halt irgendwie anzukämpfen, eine Distanz da zu schaffen. Ich habe mich nur gefragt, ist das nicht gleichzeitig dann auch wieder so ein merkwürdiger Gestus von Stärke? Weil ich musste in diesem Roman irgendwie oft an diese moderne Version von Stoizismus, von Stoa, die halt irgendwie auch so, du hast neoliberal gesagt, die halt irgendwie bei diesen ganzen Manosphere und Grindset-Leuten und Leuten, die sich in ihre Social-Media-Profile so griechische oder anderweitig antike Statuen packen, irgendwie praktiziert wird. So eine Vorstellung von Männlichkeit, an der alles abprallt, eine Resilienz, wenn man sie von vielleicht einer anderen akademischen Seite irgendwie betrachtet. Und da habe ich auch gedacht, ich weiß nicht, ob ich da dran so viel finde. Also ich habe schon immer auch eine Schwäche für die Empfindung und für die Abgründe und dergleichen gehabt. Und das fühlte sich für mich hier zu nivelliert ein, zu sehr wie eine Flatline, bevor man tot ist. Und ich komme da einfach nicht drum weg. Ich wünschte, er wäre dann in dieser Nonchalance, in diesem britischen Understatement, also ich finde schön, dass er beides hat. Er hat das Understatement und die Nonchalance, weil er ist halb Franzose, halb Brite, so in seiner Mentalität.
Ich sehe, was du da gemacht hast. Ja,
ja, ja, ich, gut, dass ich habe gedacht, ich mache es wie Barnes und erklär's direkt nochmal. Ich wünschte, er würde einfach mehr Pointen irgendwie, wie er würde den Ball öfter aus dem Stadion schlagen. Ich finde, es ist einfach zu wenig coole, clevere Passagen drin und zu viel, was sich in seinem Humor so abgeklärt und damit auch irgendwie abgeschmackt anfühlt. Und dieses Sanfte heißt auch, er kämpft irgendwie nichts und die ganze Zeit macht man sich über sich selbst lustig, und hier und da so ein bisschen nicht Selbstrespekt, das ist alles zu hart irgendwie, aber so ein bisschen mehr für die eigenen Thesen und Perspektiven kämpfen, das hätte ich mir schon gewünscht. Also wenn das so viel Gleichgültigkeit existiert, dann hadere ich damit.
Ich glaube aber, du hast was sehr Wichtiges gerade nochmal gesagt, eben mit diesem britischen Understatement. Es scheint mir einfach ein urbritisches Mindset zu sein, was aus diesem Roman raustrieft. Und vielleicht ist das eine kulturelle Barriere, die wir an dieser Stelle jetzt haben, dass man, sag ich mal, mit der deutschen Seele einfach anders auf diesen Abschied blickt. Das habe ich im Vorgespräch schon zu dir gesagt. Ich musste, heute bin ich der mit dem Monty Python-Zitat, ich musste viel denken.
Nachmacher.
Ich musste halt viel denken an den Sinn des Lebens und auch die Punchline am Ende, die halt besagt, ja, und hier kommt der Sinn des Lebens, was ist es? Naja, lesen Sie ein paar gute Bücher, machen Sie Spaziergänge, vermeiden Sie fettiges Essen und leben Sie in Einklang und Harmonie mit Menschen jeglicher Religion und Identität. Naja, das ist ja nichts Besonderes. Und das ist ja, sage ich mal, eine ähnliche Sicht auf die Welt, wie Barnes sie hat. Nur, dass die Pythons natürlich im Sinn des Lebens sehr viel düsterer, nihilistischer, alberner, fieser, vielleicht auch sperriger sind.
Ja.
Und ich glaube, Barnes einfach so nochmal ein For the Road mitgeben möchte und einfach, glaube ich, wirklich dieses Angebot macht. Stell dir vor, du sitzt das letzte Mal mit einem guten Freund im Café zusammen, und wir wissen aber beide nicht, dass es das letzte Mal ist. Und deswegen wird diese Begegnung nicht groß sein, weil wenn wir wissen würden, dass es das letzte Mal ist, wäre es größer.
Ja, ich will jetzt auch nicht hingehen und sofort abstempeln und sagen, das ist jetzt so ein sanfter Kamillentee-Literat, da ist sicher noch mehr zu bieten, aber ja, also ich weiß nicht, wie wir schon wieder auf die Monty Pythons kommen, aber die finde ich schon auch tatsächlich, wie du beschreibst, abgründiger, explosiver. Sie verbindet vieles mit ihm, also nicht nur das universitäre Britische, sondern zum Beispiel auch die Vulgarität. Er flucht ja hier schon mit großer Begeisterung. Es gibt ja auch diese Anekdote, seine Mutter hätte über seinen ersten Roman gesagt, irgendwie, oh, das ist eine Ansammlung von Schmutz oder sowas. Und ich habe bei ihm das immer das Gefühl, er flucht hier viel. Er hat hier viel dann irgendwie noch, auch das Vulgäre so, dann ist es irgendwie die Bum-Invasion, wenn da irgendwie an seiner Prostata gearbeitet wird oder so. Aber es fühlt sich immer so ein bisschen seltsam kindlich an. Also es ist nie etwas, das etwas explizit macht. Das ist nie etwas Transgressives, sondern das fühlt sich auch alles so eingehegt an. Also selbst seine Vulgarität ist irgendwie so flach und mild. Also ich habe das Gefühl, er ist nicht mal sauer auf den Tod. Und das ist ja gut, es freut mich für ihn, aber das geht mir nicht so. Also ich muss sagen, mir fällt es schwerer, mich mit Sterblichkeit und all dem, wie die Welt ist und wie die Welt aufgebaut ist, sich zu arrangieren. Und ich gucke auf die meisten Dinge und bin sehr unzufrieden und sehr unglücklich damit und bin immer froh, wenn Literatur das in irgendeiner Form abbildet oder wenn irgendwie das Gefühl habe, der andere versteht zumindest das, warum das so ist. Aber ja, es gab einen Gag, den ich super fand und ich habe ihn dann gleich auch irgendwie in zwei anderen Kritiken zitiert gesehen, weil einmal überlegt er irgendwie, großes Triage und es muss entschieden werden, wer stirbt und er hat dann so einen Button an I won a Booker Prize oder sowas und wird dann irgendwie doch noch gerettet. Und die Vorstellung fand ich tatsächlich wahnsinnig komisch. So, weißt du, so dieses das hohe Literarische, das dann doch zu was ganz Niedrigem führt, nämlich irgendwie der eigenen Möglichkeit, andere zu übervorteilen oder sowas, das fand ich irgendwie gut und ich finde, er hat auch, wenn wir vielleicht gleich dazu kommen, im Mittelteil ein paar interessante Beobachten über Beziehungsdynamiken, aber ansonsten war für mich da einfach sehr wenig mitzunehmen, weder intellektuell noch humorvoll noch auf einer anderen Ebene.
Ich glaube einfach wirklich, er versucht halt mit diesem Roman, also wenn wir jetzt mal in uns gehen und vielleicht, sag ich mal, auch so persönliche Beziehungen reflektieren mit Menschen, die wir danach nicht mehr wiedergesehen haben. Und ich rede jetzt gar nicht mal von einem Tod oder sowas, sondern einfach Menschen, die aus dem Leben verschwinden. Und die Gespräche, die man vor diesem Verschwinden geführt hat, sind ja selten wahrscheinlich wirklich die großen, entscheidenden Gespräche gewesen. Und ich glaube, das versucht er hier einfach aufs Papier zu bringen, nämlich zu sagen, ein Abschied ist nicht planbar. Und deswegen wird das letzte Gespräch eben ja über den Hund gehen, der vor dem Café langläuft, oder sich zu fragen, ist der Mann da ein Künstler oder ein Obdachloser? Und das kann ich zumindest, sage ich mal, glaube ich, von der Anlegung her nachvollziehen. Ich finde es auch irgendwo ganz interessant. Ich hätte nur wirklich gerne einen Roman drüber gelesen und nicht diesen Essay-Verschnitt.
Ja, weißt du, es gibt eine Filmemacherin, die mir viel bedeutet, Agnes Varda, die auch einen letzten Film gemacht hat, in dem sie ganz ähnlich verschwindet, wo sie am Ende am Strand sitzt und vom Sturm, vom Sand irgendwie quasi verschluckt wird. Und das ist so das Letzte, was sie uns an Bildern mitgibt. Diese Idee, hier ist jemand, der hat immer über das Meer geschrieben und genau wie auch auf hier diesem Abschiede-Cover irgendwie das Meer zu sehen hat, ein Ort der Transition, der Übergänge zwischen zwei Welten, wird sie da irgendwie sofort geweht und daran ist trotzdem irgendwie was Unversöhnliches, das Stürmische, irgendwie der Wind und der Sand, der über die Haut peitschen. Das ist irgendwie mehr als das so arg zivilisatorisch überformte Café, das da irgendwie sitzt. Aber gut, es wird auch Quatsch. Ich verstehe, was du meinst, ist ja völlig richtig. Und ich glaube auch, dass eine seiner Strategien ist zu sagen, ich nehme manchen den Schrecken, indem ich die Dramatik rausnehme, indem ich einfach sage, es gibt nicht das Ende. Es ist, wie der Titel schon sagt, plural. Wir haben selten diesen finalen Schlusspunkt. Wir faden eher out, als dass wir burning out irgendwie. Ja, jetzt habe ich beides verdreht, aber gut. Auf jeden Fall, es passiert selten, dass alles mit einem Knall endet. Und wie viele letzte Filme sind denn wirklich das Beste? Wie viele letzte Bücher? Wie viele letzte Gemälde? Das ist ja vergleichsweise selten, dass Leuten wirklich vergönnt ist, irgendwie einen guten Punkt zu finden. Ich musste daran zuletzt denken, im Wrestling ist das ja auch immer so eine ganz große Frage, wie gestaltet man sein letztes Match, wer besiegt einen, um irgendwie den eigenen Ruhm zu übernehmen, und da gibt es ganz viele Großen, die irgendwie es nicht geschafft haben, so das perfekte Abschlussmatch irgendwie zu finden, aber ich weiß nicht, das heißt ja nicht, dass man es nicht versuchen sollte, oder? Ich finde es immer spannend, wenn, also das muss ja auch nicht irgendwie immer was so das beliebteste, das klassischste, das überzeugendste Werk sein, aber ich finde zum Beispiel so dieses, das vollkommen Unversöhnliche, wie zum Beispiel hier L'Argent von Robert Bresson, das Geld, das ist so ein giftiger, galliger Film, in dem man das halt irgendwie merkt. Oder Pasolini, der irgendwie mit den 120 Tagen von Sodom irgendwie da sitzt. Oder
seinen persönlichsten Film gedreht hat.
Ja, seinen großen Diplomatenfilm, der allen das Recht macht auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich finde es auf jeden Fall immer schöner, wenn... Künstler nochmal irgendwie Handgranaten auf diese Welt schmeißen, die sie gerade nach draußen befördern will, wenn sie sich mit dem Türsteher mit Sense und Kapuze, der sie gerade aus dem Club werfen will, dann wenigstens noch ein bisschen irgendwie Gefecht liefern, als wenn sie allzu bereitwillig halt irgendwie weitergehen. Aber gut.
Ich glaube nur, das war Barnes halt einfach nie. Also wie er ja auch selber sagt, er hat ja seinen Figuren selber, das erklärt er uns auch nochmal, selten wirklich Enden gegönnt. Also so meistens hat er sie einfach auch outfaden lassen. Und ich bin auch komplett bei dir. Ich glaube, wir müssen ja dann einfach nur akzeptieren, dass dieser Autor einen anderen Modus benutzt, als wir uns das erwartet hätten.
Ja, deshalb muss es mir ja nicht gefallen, aber ich finde zum Beispiel auch, weißt du, so Pop-Songs, die rausfaden am Ende, das ist ja fast immer eine Katastrophe, oder? Leute, die den Refrain bis in die Ewigkeit wiederholen und irgendwie einen Song schreiben, der so langsam stirbt vor unseren Augen, das gelingt ja doch vergleichsweise selten wirklich gut. Also haut lieber am Ende noch einmal auf das Becken und lass den letzten Akkord ausklingen als das. Den Teil, den ich irgendwie interessant fand, war der Beziehungsteil in der Mitte, Steven und Jean. Beide unterschiedliche Studienfächer in einer Zeit, in der Männer und Frauen an diesen Unis nur ganz schwierig zueinander gelangen können. Da hat dann auch Barnes einige lustige Geschichten zu.
Genau, da kriegt so eine leichte so College-Posse-Vibes, so mit man versteckt die Frau im Schrank und verbrennt nochmal ein Toast, damit die Gangaufsicht das nicht riecht.
Damit das Parfum übertüncht wird oder so. Ja, das war schon alles ganz nett, oder? Und vor allen Dingen, wenn die beiden dann tatsächlich zueinander finden und dann separat zu ihm kommen. Und ich finde schon, man merkt auch, dass sie natürlich irgendwie Romankonstruktionen sind. Also wenn es da überhaupt keine reale Grundlage gäbe, dann wäre ich auch nicht überrascht. Aber ich fand dann diese Beobachtungen zum Beispiel, okay, wie organisiert man jetzt die Hochzeit und beide wissen vom anderen, was er eigentlich will. Und dann übt man dezente Zwänge aus und Beziehungen sind auch das Überlisten von sich selbst durch den anderen. Das fand ich irgendwie an vielen Stellen ganz clever beobachtet. Also ich finde ihn da irgendwie, da habe ich gedacht, warum kann das nicht einfach wirklich dieser Roman über diese beiden Menschen sein? Warum habe ich nicht noch mehr ein paar Gespräche und Begegnungen, so ein kleines Salonstück, wo man dann einmal abwechselnd bei ihm in der Küche hockt oder so, fast so ein Theaterstück, wo eigentlich nicht viel außenrum existieren muss, außer eben zwei Menschen, die sich gegenüber sitzen irgendwie. Ich schreibe gerade was über Jim Jarmusch und das ist ja eigentlich auch die meiste Zeit. Zwei Menschen treffen sich in einem Café und unterhalten sich, so wie er das irgendwie am Ende schreibt, aber da irgendwie, ich glaube, hätte er dann tatsächlich auch den Roman so gestaltet und hätte um das Café nicht noch so ein mäßig interessanten Hörsaal mit einem mäßig spannenden Vortrag gebaut, ich glaube, dann hätte der Roman doch ein bisschen was gewonnen oder wäre auch ein Roman gewesen, dem ich das Label, das für den aus Verkaufsgründen draufsteht, auch zugestanden. Weil das ist doch eigentlich kein Roman so richtig, oder?
Genau, also wir müssen sagen, das ist ein Essay. Oder wie du schon gesagt hast, das ist ein Guardian-Artikel, den man auf 130 Seiten gestreckt hat. Und vielleicht gab es da auch die Idee dieser Kurzgeschichte eben von John und Steven. Und dann hat der Verlag eben gesagt, okay, also Julian, du bist schon Julian Barnes, aber 20 Seiten, das können wir nicht machen. Also so, dass die Leute kaufen viel, aber das machen sie nicht.
Julian, schreib doch einfach noch 20 Seiten so ein bisschen allgemein über Erinnerung und Tod. Das hast du alles bei dir in der Schublade liegen, dann passt das schon.
Ja. ich mochte diese Passagen auch sehr gerne, vor allem tatsächlich alles um die Hochzeit rum, wie du auch schon gesagt hast. Ich mochte auch diesen Corona-Gag, dass jetzt alle heiraten dürfen, weil die Kirchen einfach keine Kundschaft mehr haben. Das fand ich schön und ich mochte auch diese Überlegung darüber, wie sich die Hochzeitszeremonie verändert hat im Laufe der Jahrzehnte, dass jetzt heutzutage alles so persönlich sein muss und der Pfarrer da, der die Leute zum zweiten Mal gesehen hat, jetzt irgendwie das Leben zu einer großen Parabel spannen muss, die in echt aber gar nicht so war. Und ich musste so ein bisschen denken, wir haben ja mal über die Richard Curtis-Filme gesprochen und auch über 4 Hochzeiten und ein Todesfall, wo man ja sieht, wie so Hochzeiten in den 90ern eigentlich auch funktioniert haben. Das ist wirklich diese eher auf die Inszenierung bedachte kirchliche Zeremonie ist, wo aber, sag ich mal, der Humor eigentlich außen vor bleiben muss. Da wird vielleicht dadurch geliefert, dass so zwei Leute nochmal so ein blödes Cover von einem John Lennon-Song machen, da hat aber niemand so richtig Lust drauf. Dann steht da der Pfarrer, traut dich und das war's dann. Und Barnes kontrastiert das jetzt eben mit, ja, und heute muss eben der Pfarrer da praktisch schon als Stand-Up-Comedian auftreten und dir die Lebensgeschichte der beiden nochmal so lustig zusammenfassen. Und das hat mich doch auch nachdenken lassen über Hochzeiten, auf denen ich jetzt so kürzlich war und dachte, ja, er hat da schon einen Punkt. Also von dem Pfarrer, von der Pfarrerin wird heutzutage doch sogar sehr viel mehr verlangt als früher.
Ja, auf jeden Fall. Ohnehin, die Dynamik zwischen den beiden ist irgendwie ganz schön eingefangen. Und ich habe daran gedacht, es gibt ja auch viele auf irgendeiner Ebene doch leichte letzte Romane. Also dass zum Beispiel jemand wie Faulkner ausgerechnet mit den Spitzbuben dann irgendwie aus der Welt geht oder sowas. Das ist ja auch irgendwie interessant, oder? Und ich habe überlegt, es gibt ja auch genug Fälle, in denen es ein bisschen anders funktioniert. Ich habe mir dann nur gedacht, warum kann das nicht konsequenter, dass hier irgendwie alles überspannen oder sowas. Also ich meine auch zum Beispiel, was gibt's denn noch für berühmte letzte Romane? Okay, ich meine, ich muss jetzt an 1984 denken, was ja auch eher so einer von diesen Handgranaten ist.
Es ist kein Roman, aber ich musste halt viel an Black Star von David Bowie denken, dass ich jetzt auch, sag ich mal, zum sein 10. Jubiläum hat. Und das ja wirklich, glaube ich, das ist, was du auch möchtest von so einem letzten Album. Also wirklich einen auseinandersetzen mit der eigenen Mortalität und ein Schock ja auch für uns war, dass dann zwei Wochen später Bowie tatsächlich stirbt. Und ich habe schon das Gefühl, was Barnes hier macht, ist auch ein bewusster Gegenentwurf gegen all so etwas. Aber du hast schon recht, sowas wie Finnegan's Wake oder Zettels Traum, das sind ja wirklich dann die Werke, in denen sich der Autor komplett in seinem Kokon verbirgt und sagt, ich gebe euch jetzt nochmal ein Rätsel für die nächsten 100 Jahre mit.
Und damit kann ich tendenziell dann mehr anfangen. Aber gut, wir drehen uns jetzt vielleicht auch dann zu sehr einfach um diesen Kreis, dass ich was Bestimmtes erwartet habe und nicht bekommen habe. Und es liegt ja auch sicher ein Wert da drin. Und ich denke, das ist auch so ein Buch, das anderen sicher mehr zusagen wird. Und es bleibt ja auch doch hier und da was Unversöhnliches, das sich für mich vielleicht am ehesten in dieser Sprachreflexion, die sich auch so ein bisschen durch das Buch zieht, dieses Gefühl, mein ganzes Leben war meine Aufgabe beschreiben, reproduzieren, mit Erinnerungen arbeiten, wie am Anfang eben geschildert. Und es stößt immer an Grenzen. Also wenn er über das Biografische diesen Satz schreibt, this is a rough outline of how things generally were, dann ist es schon ja auch irgendwie ein Eingeständnis des Scheiterns. Und das finde ich vielleicht irgendwie interessant, dass er jetzt so zurückblickt auf schon auch eine umfangreiche Karriere, 15 Romane und eine ganze Menge so noch so nicht-fiktionale Sachen und essayistische Sachen. Und es bleibt dann irgendwie dabei, okay, ich habe mit meinen Mitteln diese grundsätzliche Frage nicht lösen können. Vielleicht ist sie unlösbar, vielleicht sind sie an bestimmte biologische Kapazitäten gebunden. Also vielleicht muss man irgendwie ein Supergedächtnis haben. Und dann die Frage, die da mitsteht, kann man dann besser schreiben oder schlechter? So, das fand ich interessant, diese grundsätzliche Unsicherheit mit den eigenen Werkzeugen, die am Ende bleibt, da ist vielleicht doch noch so ein Hauch von Unversöhnlichkeit in seinem Werk.
Und ich glaube tatsächlich, meine Lieblingspassage war, wenn er uns so ein bisschen mitnimmt in den Schreibprozess und uns erzählt, okay, pass auf, es gibt zwei Möglichkeiten, mit Erinnerungen zu arbeiten. Es gibt das, was ich in meinem Gehirn habe und es gibt das, was ich mir aufgeschrieben habe. Und dann dieser Punkt, wo er uns die Krebsdiagnose aus seiner Erinnerung erzählt und dann abgleicht mit dem, was augenscheinlich wirklich passiert ist, weil er es kurz danach aufgeschrieben hat. Das fand ich auch wieder spannend. Und ich muss sagen, mit sowas bekommst du mich auch immer. Das mochte ich bei Wuthering Heights ja auch schon gerne, wenn da auch unsere Erzählerfigur lernen muss, dass anscheinend die Erzählerfigur der Nelly auch nicht immer die Wahrheit gesagt hat oder dass Erinnerungen einfach ein Konstrukt sind.
Ja, wobei ich natürlich auch diese beiden Schablonen, die er dann übereinander legt oder die beiden Schattenrisse, vielleicht nicht so dramatische Unterschiede haben, wie man sich das wünschen würde. Also für mich wird da ja vor allen Dingen erzählt, ach ja, im Großen und Ganzen können wir uns da schon verlassen. Also ob das jetzt ein Schokolädchen war, das er da bekommen hat oder ob es dann auf der anderen Seite ein After Eight war, das ist natürlich ein dramatischer Unterschied für mich, der natürlich das After Eight nicht mit dem Arsch anfassen würde, das, so formuliert man das nicht, nicht mit dem Arsch angucken würde. Das ist auch eine interessante Fähigkeit, die ich in den letzten Jahren entwickelt habe, aber dafür müsst ihr immer zu meiner großen Zirkusshow kommen, nicht mit dem Arsch angucken würde, während natürlich eine Schokolade irgendwie sehr positiv ist. Aber darüber hinaus habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass da sowas in dem, was er beschreibt, sichtbar wird, wie Wesentliches verschleiert wird, sondern das fühlt sich an, als würde Erinnerungen halt so, weißt du, so scharf, unscharfe Außenränder schaffen, aber als wäre diese Absolutheit des Zweifels zumindest nicht in dem Material, das er hier jetzt vorlegen kann, begründet liegen.
Ja, vielleicht würde ich sagen, mir hat's gereicht. Mir hat es nicht gereicht als ein, natürlich auch nicht revolutionär neuen Gedanken, aber einfach als ein, ja, das ist schon eine interessante Beobachtung einfach, dass der Bericht und das Erzählte einfach auseinandergeht. Und wenn es nur so kleine Banalitäten sind, wie war es ein After Eight oder eine Schokolade?
Ich meine, das ist auf jeden Fall, ja, also ich will das auch nicht runterspielen. Das ist natürlich schon ein großer Unterschied, was für eine Art von Schokolade da liegt. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, am stärksten fand ich tatsächlich so diese letzten Sätze, dieses Gefühl, so er ist plötzlich weg, er lässt uns noch da sitzen und wir schauen weiter auf die Dinge, nur jetzt halt irgendwie ohne ihn. Und dieses Bild für sich stehend, losgelöst von dem, was er sonst so essayistisch über den Tod und über das Vergessen und die Vergänglichkeit schreibt, finde ich, hat schon irgendwie auch einen Wert und wird vielleicht dann doch irgendwie bei mir bleiben, dieses Gefühl. Manchmal gehen die Leute und man muss dann mit jemand anderen reden, man ist dann vielleicht auf sich zusammen zurecht, man ist dann vielleicht auf sich selbst zurückgeworfen, aber da ist immerhin noch die Welt und solange irgendwie da draußen so ein Austausch mit der Welt stehen kann, das ist vielleicht auch eine Geste fast gegen den Roman als vermittelndes, sammelndes Objekt oder dieses Gefühl von, wenn alles verschwindet, dann bleibt immer noch euer eigener Blick auf die Welt und ihr könnt zu den Dingen auch eine Beziehung herstellen, ohne dass ich da als Vermittler bin. Also als letzte Geste zu sagen, der Autor ist nicht überflüssig, aber alles, was ich kann, und das ist vielleicht dann die große egalitäre Geste, das kannst du eigentlich auch. Und das so zu begreifen als Ermutigung Ermunterung zur Annäherung an die Welt, zur Beschreibung der Welt für jeden einzelnen Leser. Also das ist ja dann wirklich im Endeffekt im wahrsten Sinne des Wortes die Geburt des Lesers durch den Tod des Autors, oder? Also das, was da am Ende passiert. Und das fand ich dann vielleicht doch noch irgendwie interessant.
Dann ist doch schön, dass ich jetzt zum Ende auch noch ein paar persönliche Worte hier abbringen konnte. Wir verschwinden nicht bei Gelesen, können wir versprechen. Zumindest noch nicht so bald, denn wir haben ein pickepackevolles Programm für euch vorbereitet. Nächste Woche widmen wir uns einem weiteren Star-Autor, kann man glaube ich sagen. Nämlich Robert Menasse, der eine Novelle geschrieben hat, die wir uns mal angucken wollen. Die Lebensentscheidung.
Ja, und ist es nicht krass, dass sie nicht Roman draufgedrückt haben?
Ich glaube, Menasse darf das. Menasse darf das. Der darf auch Novellen verkaufen. Ich glaube tatsächlich wirklich, dass diese Paratexte, da wird, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen gestaffelt im Ansehen des Autors. Und ich glaube, es gibt Autoren, die können Novellen verkaufen und es gibt welche, da muss es immer ein Roman sein.
Okay, also das heißt beim nächsten Mal ein triviales Nebenwerk des großen österreichischen Schriftstellers.
Oh Gott, das habe ich jetzt keine... Okay. Nein, ich meine das eher als einen Adelstitel. Also ich meine das eher so als ein... von dem kaufst du auch eine Novelle, auch wenn es, sag ich mal, kein Hauptwerk ist.
Nein, ich habe auch so vielleicht eher so ein bisschen spielerisch mit dem, was... Ich habe schon das Gefühl in der Literaturkritik, wenn da jemand mit einer Novelle oder mit Essays oder vielleicht sogar mit einem Band mit Erzählungen um die Ecke kommt, dann guckt man so, ja, okay, ganz, schauen wir mal, wann das nächste Mal wieder ein Roman da ist. Also
naja.
Es gibt schon bestimmt so eine Grundskepsis und gewisse Vorbehalte und... Ich würde auch sagen, so Novellen verschwinden ja schon auch mal öfter im Nebenwerk in der Wahrnehmung der Menschen, oder?
Boah, ich glaube, Theodor Storm würde dir widersprechen.
Gut, das ist jetzt aber auch einer von den Fällen, wo man da auch ein gutes Argument hat. Ich würde sagen, es gibt halt, ich sage ja auch gar nicht, dass das so sein muss und ich würde auch stark machen, dass natürlich auch in Novellen Großartiges zu finden ist und dass das gar nicht unbedingt auf die Form ankommt und es gibt ja auch Autoren, da ist ein einzelner Satz genug wert, um halt alle Seiten außenrum zu rechtfertigen, wenn man ehrlich ist und dann ist es auch egal, ob das 5 oder 500 sind, aber ich glaube schon, dass in der Wahrnehmung der meisten Menschen das Formen sind, die weniger Relevanz haben und dass sie immer Roman draufschreiben, spricht ja auch dafür, oder? Man greift beim Roman wahrscheinlich eher zu.
Ich finde einfach schön, dass uns das jetzt ja auch herausfordert. Normalerweise, wie auch hier bei Departures, haben wir unsere Diskussion, ist das überhaupt ein Roman? Beim nächsten Mal können wir es diskutieren. Ist das überhaupt
ist das
eine Novelle?
Überhaupt
ist
eine
es nicht,
Novelle?
Ist es nicht vielleicht doch ein Roman? Ich freue mich auf jeden Fall. Bis nächste Woche.
Tschüss.